wofür Deutschland schon noch steht, ist für Qualität, Vertrauen und Seriosität. Und das ist wirklich für uns, ist die DSGVO ein Vorteil, weil die amerikanischen Unternehmen sagen, wir sind auf der ganzen Welt aktiv, auch in Europa und vor allem auch in Deutschland. Wir müssen diese Standards einhalten und deswegen arbeiten wir sehr gerne mit deutschen Firmen zusammen, weil die höchste Messlatte da einfach haben. Und deswegen, das ist am Anfang, wenn man eine Firma gründet, ist es eine Herausforderung. Wenn man in der Skalierungsphase ist, dann ist das ein sehr, sehr großer Vorteil eigentlich auch, ja.
Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek. Mein Gast heute ist der Benedikt Brandt und er ist der CEO von Flip. Und Flip ist eine Plattform für Mitarbeiter, für operative Teams. Hat ziemlich spannende Funktionen, gutes SaaS-Modell, wachsende AI-Funktionen. Und Benedikt und ich reden heute über sein Unternehmen, den Markt, was er so sieht zum Thema AI in Unternehmen und HR und an welchen Stellen AI vielleicht doch noch nicht so rund läuft, wie wir das alles gern hätten. Hey Benedikt, danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Christoph, freue ich mich sehr, hier zu sein.
Ihr heißt Flip, eure Webseite heißt aber getflip.com. Was macht Flip denn besser als der Wettbewerb?
Ich glaube, wir fokussieren uns sehr stark auf den Blue-Collar-Worker und sorgen dafür, dass im Manufacturing, Retail, Healthcare und so weiter die Mitarbeiter maximal gut eingebunden sind ins Unternehmen. Ich glaube, das machen wir schon ganz gut. Und ich glaube, auch dieser Fokus bringt uns da schon sehr, sehr weit.
Operative Mitarbeiter digitalisieren, wer sind das?
Das ist der Werner von der Produktionslinie. Das ist die Susi aus dem Drogeriemarkt. Oder das ist die Susanne, die bei Edeka die Regale einräumt. Also wir sehen einfach, dass die immer noch in der Digitalisierung vergessen werden. Und wir probieren, die in der Digitalisierung mitzunehmen, die mit einzubinden, die zu empowern, denen eine Stimme zu geben und dafür zu sorgen, dass die eigentlich mitbekommen, was im Unternehmen passiert, einen Zugang haben und das auch vor allem auf dem privaten Endgerät der Mitarbeiter möglich machen. Genau, einfach dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden.
Ich habe euch auf der Webseite gesehen, dass 40% von operativen Mitarbeitern irgendwie ein Viertel ihrer Zeit damit verbringen, repetitive Aufgaben durchzuführen. Was für Aufgaben sind damit gemeint und was davon kann Flip ihnen abnehmen?
Wenn man sich die Unternehmen heutzutage noch anschaut, die geben extrem viel Geld für irgendwelche IT-Lösungen aus und meistens kommen die halt nicht zu Mitarbeiter auf die Fläche. Das ist meistens so der Punkt, wo es im Endeffekt breakt. Oftmals haben die auch gar keine Zugänge, also haben weder eine E-Mail-Adresse noch irgendwas. Und das war auch während Corona spannend, wenn man so den klassischen CEO gefragt hat, wie erreicht er seine Mitarbeiter? Hat er gesagt, er schreibt allen eine E-Mail. Und er hatte vergessen, dass 50% seiner Belegschaft keine E-Mail-Adresse haben. Und ja, also das ist genau das, was wir eigentlich lösen. Und wir sorgen dafür, dass diese Tools, die im Unternehmen sind, wo die Unternehmen eigentlich schon alle haben, also ein Großteil, HCM, ATS, was weiß ich, diese ganzen Systeme, sorgen dafür, dass ein Mitarbeiter einen ganz einfachen Zugang über sein privates Smartphone hat und damit interagieren kann. Und was sind das für klassische Aufgaben, die sich dadurch ergeben? Das ist von so, ich beantrage meinen Urlaub, findet in vielen Unternehmen immer noch per Papier statt oder man muss sich an irgendwie so einen Terminalrechner am Bandende einloggen. Die vergessen, oftmals wird das Passwort vergessen, dann hat man irgendwie so Authenticator-Apps und was weiß ich. Das macht das alles ultra komplex und wir fügen das extrem simpel zusammen, vor allem, weil wir halt auch glauben, dass E-Mail nicht, also das ist kein Kommunikationsmedium, wo ich mein Unternehmen wirklich mitnehme und mit begeistern kann.
Kann ich das so ein bisschen vergleichen? Ich installiere eure App auf dem Handy und wenn ich die öffne, dann sieht das so ein bisschen aus wie ein Mix aus Facebook, LinkedIn, Teams. Ich sehe irgendwie einen Feed und sehe dann irgendwie Informationen aus meinem Unternehmen, habe aber dann auch irgendwie Funktionen, wie du gerade beschrieben hast und kann auch Messaging betreiben.
Komplett richtig. Also das ist auch genau der Gedanke. Wir nennen den Werner vom Band. Der hat mehr oder weniger zwei Tools, die er nutzt. Ne? Also es gibt zwei Personas. Die eine Persona hat das super allerneueste Handy und die andere Persona, das ist aber der Großteil, nutzt das alte Handy von der Tochter, weil sie ihr zu Weihnachten ein neues Handy geschenkt haben. Und der nutzt zwei Tools. Der nutzt WhatsApp, um mit seiner Partnerin oder Partner zu kommunizieren und er nutzt Facebook, um seine Autoreifen zu verkaufen. Also jetzt ganz stereotypisch, ne? Also wenn man das so die Grundgesamtheit so nimmt. Der hat noch nie oder fast nie eine E-Mail geschrieben und deswegen die Idee dahinter ist, dass wir diesem Mitarbeiter im Endeffekt eine Lösung geben, die er eigentlich schon kennt, wo eigentlich schon andere Tools das Onboarding gemacht haben. Und das heißt, wir orientieren uns sehr beim Newsfeed an Facebook und an Instagram. Also du kannst quasi so Content ganz einfach mit einem Scrollen, mit einem Daumen quasi ganz leicht aufnehmen oder kannst auch einen Livestream dir angucken, wie so ein Instagram Reel oder sowas in die Richtung. Und hast einen Chat, der genau funktioniert wie WhatsApp. Also die ganzen HR-Integrationen quasi in die ganzen Systeme von Workday, SuccessFactors und diese ganzen Sachen sind natürlich auch komplett selbsterklärend. Und damit muss der Mitarbeiter sich nicht groß reindenken. Im Endeffekt, wir sagen mal, Facebook hat das Onboarding für uns schon gemacht und deswegen haben wir auch so hohe Nutzungsraten. Ja.
Kennst du die Software Yammer oder Yammer? Yammer. Das hatte ich vor 12 oder 13 Jahren mal im Unternehmen eingeführt, weil ich auch dachte, das ist doch total wichtig, dass jeder weiß, was jeder andere macht und so. Und das ist so damals wie so eine Art firmeninternes Twitter gewesen. Das heißt, jeder kann posten, aber nur die aus dem Unternehmen können es halt sehen und hat irgendwie auch Zugriff auf Dropbox und so weiter gehabt. Hat 2 Tage mega Spaß gemacht und dann hat es natürlich keiner mehr gefüllt. Und dann nach 3 Wochen hat es eben keinen Spaß mehr gemacht. Also das ist wahrscheinlich auch so ein Dilemma bei euch, erstmal irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute eben nicht mehr in ihre WhatsApp-Gruppe schauen, wo sie auch wissen, dass es Ende zu Ende verschlüsselt und da kann irgendwie mein Chef nicht reingucken und auf einmal anfangen, ihre Kommunikation und so weiter nach Flip zu verlegen. Also ist das so ein Problem, wie ich es mir vorstelle oder catastrophize ich da zu sehr und wie löst ihr das, dass die Unternehmen, dass der Werner am Band das auch wirklich anfängt zu nutzen?
Die Realität ist eine andere. Also die Realität ist ja, jede Abteilung in jedem Bandabschnitt, in jedem Logistikwerk, in jedem, Retailer hast du WhatsApp-Gruppen, die Mitarbeiter aufsetzen, wo aber auch die Vorgesetzten drin sind, wo alle mit ihrer privaten Handynummer drin sind, ne?
Ja.
Wo Arbeitsanweisungen über nicht DSGVO-konforme Kanäle quasi rausgehen. Und wir haben oftmals das Problem, dass Kunden zu uns kommen, die im Endeffekt diesen WhatsApp-Gruppen, die irgendwelche Ex-Mitarbeiter noch die Adminrechte haben und führen, ne? Und das zu großen Themen oft in der internen Organisation führt. Und darüber werden Schichtpläne geteilt, darüber wird keine Ahnung was gemacht. Das ist alles natürlich datenschutzmäßig mehr als fragwürdig. Und das ist die Realität, ne? Und das abzulösen und das besser zu machen, ist gar nicht so schwierig. Vor allem dem auch einen strukturierten Weg zu geben und einen sicheren Weg, weil auch die Mitarbeiter von der Fläche, die wollen nicht ihre private Handynummer die ganze Zeit rausgeben und solche Sachen und da jederzeit erreichbar sein über die private Handynummer. Und deswegen haben wir so Funktionen wie zum Beispiel Abschaltung nach Schichtende, ne? Wenn Mitarbeiter, also kriegen keine Push-Meldung mehr. Sie können auch selber proaktiv reingehen, aber sie müssen jetzt nicht befürchten, dass sie nachts um 12 da jetzt irgendwelche Unternehmensinfos oder ihr Vorgesetzter sie da antriggert oder sowas. Und das hilft auch den Mitarbeitern, ne? Das zu trennen oder der Mitarbeiterin das zu trennen. Das eine, WhatsApp ist für mich ein privates Medium und du kannst mir deinen 2, 3 besten Kollegen, wirst du wahrscheinlich immer noch über WhatsApp auch schreiben, weil das eher auf Freundschaftsebene unterwegs ist. Aber ich glaube, also diese 50 Mitarbeiterinnen-Gruppe, die kann man relativ leicht oder relativ schnell ablösen. Ja.
Ist das auch das Killer-Feature der App, dass ihr erstmal sagt, Schritt 1 ist, wir lösen WhatsApp-Chat ab durch den Flip-Chat oder ist das gibt es eigentlich ein anderes Killer-Feature in dem Tool?
Das eigentliche Killer-Feature ist, dass du hast diese ganzen Legacy-Internet-Systeme, ne, die irgendwie top-down die Mitarbeiter beschallen.
Ich hab irgendwie gelesen, dass ein durchschnittliches Unternehmen 16 HR-Systeme im Einsatz hat.
Ja.
Das ist ja unfassbar. Was fällt denn da alles runter für typische Systeme?
Ja, du hast so meistens noch ein Intranet oder ein Social Intranet, das keiner nutzt. Du hast ATS, also ein Applicant Tracking System, also dein Bewerbungsmanagementsystem. Du hast ein HCM-System, also quasi von Stammdaten teilweise bis Payroll etc. Du hast ein Schichtplan.
Wofür steht HCM?
Human Capital Management System. Quasi da, das ist so das klassische SAP, wenn jemand aus der HR sagt, in meinem SAP, dann ist das so entweder das klassische On-Prem HCM noch, das ist noch sehr vertreten. was sich SAP ein bisschen schwer tut bei den Payroll-Komponenten. Aber gleichzeitig, du hast auch SuccessFactors und so ein bisschen neuere Dinge, bis Workday und solche Sachen. Hast im Endeffekt, wenn du das anguckst, halt in jedem Land auch unterschiedliche Lösungen, ne? Also du hast in Deutschland hast du ein deutsches Payroll, in Frankreich hast du ein anderes. Und meistens hast du dann von den Kontinenten oder Gebieten, selbst wenn große Firmen sagen, sie haben eine HCM-Lösung, dann haben sie meistens in Realität eigentlich mehrere. Und das meistens beim Kunden, die haben bis zu 100 verschiedene HCM-Lösungen im Einsatz.
Krass. Hilf uns noch mal ein bisschen zu verstehen, wer sind eure Kunden? Wie groß seid ihr? Ich weiß nicht, ob du Umsatz kommunizierst, wie viele Mitarbeiter habt ihr, damit ich nochmal einordnen kann, an welcher Stufe oder wie stark ihr überhaupt schon so am Markt seid.
Also wir gehen jetzt auf die 700 Kunden zu, haben von einer Bosch, die wir global ausstatten, bis zu einer Rewe-Gruppe, die wir global ausstatten.
Seit wann habt ihr Bosch?
Ich glaube seit 2 Jahren, ja, cool. Oder 2,5.
Und seit wann geht's euch?
Wir haben Ende 2018, Anfang 2019 Flip gegründet. Genau. Und genau, wachsen sehr stark, haben inzwischen viel internationalen Umsatz, auch viel nicht-europäisch. Und genau, also machen das für, also haben im Handel ist der Großteil der Kunden inzwischen bei uns und haben auch einen sehr, sehr starken Footprint im Manufacturing. Genau, also haben von Porsche bis Magna Male viele, die großen Manufacturing-Player über Hella, Forvia und so weiter. Genau.
Das ist dann ein 7-stelliger ARR oder seid ihr schon 8-stellig?
Wir sind sehr schnell am Wachsen sind auch schon ein bisschen größer, ja.
Okay, dann seid ihr auf jeden Fall nicht mehr lange im 7-stelligen Bereich, hört sich so ein bisschen so an. Ja, 700 Unternehmen und wahrscheinlich wird das dann pro Seat abgerechnet?
Genau, bei uns zahlt man pro Nutzer pro Monat und natürlich abhängig von der Zahl der Mitarbeiter, ne? Mhm. Also jetzt genau, gibt es natürlich Mengenrabatte. Mhm. Und genau, das hängt abhängig vom Vertical, von der Anzahl der Features und welche Funktionen eigentlich benötigt werden. Davon hängt das eigentlich ab, genau.
Wie viele Leute arbeiten bei dir?
Wir haben so 160 Mitarbeiter mit allem drum und dran. Und genau, sitzen hier in Stuttgart, das ist unser Headquarter. Haben auch noch Büros in Köln, Berlin, London und Los Angeles und sind auch in Brisbane noch vertreten.
Warum Brisbane?
Oh, der australische Markt ist ein sehr, sehr guter Markt mit vielen Blue-Collar-Workern.
Ja.
Genau, und haben da auch einige Kunden von Ben & Jerry's bis zu Australian Football League oder Kathmandu, Rip Curl und solche Sachen. Können auch alle schon zu unseren Kunden, wo wir uns sehr drüber freuen. Und das ist ein sehr stark, sehr schnell wachsender Markt. Ja.
Ist in Indien oder sowas auch ein spannender Markt?
Ist sicher ein Markt. Wir schauen uns den sehr genau an. Das wird so eine der nächsten Fragen, wo wir noch weiter internationalisieren. Wir sind in den USA auch schon ganz gut vertreten. Standen da auch schon einige Unternehmen aus. Aber das ist so ein bisschen die größte nächste Frage. Mhm. Wo unsere nächste Big Bet läuft. Ist das nochmal ein Double Down in die USA? Oder schauen wir uns vielleicht in Asien, Indien oder solchen Sachen noch um? Ja?
Bei Softwareunternehmen ist es natürlich immer interessant oder spannend, so die ersten Kunden zu bekommen. Und gerade wenn das so eher Enterprise-Kunden sind, dann ist es ja nicht so, dass sie sagen, ach, wir probieren das mal aus und hinterlegen unsere Kreditkartendaten und dann kannst du ab nächsten Monat anfangen zu billen, sondern das sind ja riesengroße, lange Prozesse. Wie hast du dir da aufgebaut, so namhafte, große Kunden in die Software zu ziehen?
Ich glaube, Enterprise Sales ist eine Kunst, ne? Mhm. Und ich glaube aber, dass der Need einfach sehr, sehr stark da ist. Wir haben 3 Value Pillars, also Reach, Engage und Transform. Erst erreichen wir den Mitarbeiter, dann, und das ist der Riesenunterschied, wir engagen ihn. Was du vorhin erwähnt hast, ist, wir brauchen, was das Wichtige ist, also Menschen sind extrem sozial. Wenn dein Kollege, den du gut kennst, wenn der da Beiträge teilt, Inhalte teilt, dann ist es für dich auch spannend. Das heißt, wir setzen auf eine ganz starke Bottom-up-Motion. Mhm. Also wir wollen die Mitarbeiter von der Fläche, wollen wir mitnehmen und wir engagen ganz stark mit denen und die sollen sich beteiligen. Und als drittes, wenn das der Fall ist und die das gut nutzen, dann können wir auch den Mitarbeiter transformieren. Und dann können wir dem HR-Tools etc., wir haben ganz viele HR-Integrationen, über 200 Integrationen, und können dem das quasi dann direkt zur Verfügung stellen und sind quasi, wir nennen es die Super-App für die Frontline-Workforce. Und das wird gerade vor allem jetzt noch viel spannender, weil wir haben so Themen, wie, also jedes große Unternehmen arbeitet an einem eigenen GPT oder an dem eigenen Chat-GPT oder irgendwelchen solchen Sachen. Und
Unternehmenname GPT.
Genau, also genau so ist es. Und das sind teilweise sind die besser, teilweise sind die schlechter. Das Problem ist immer noch, man kriegt sie nicht auf die Fläche. Und das ist das auch, was wir machen. Wir bringen das. Wir haben einen großen AI-Bereich inzwischen bei uns. Wir haben letztes Jahr eine Firma gekauft, eine Bot-Plattform, und damit schaffen wir das halt direkt, das zum Mitarbeiter auf die Fläche zu kriegen. Mhm. Und das heißt, also man kriegt auch das selbstgebaute GPT mit wenigen Klicks zu allen Mitarbeitern auf die Fläche und kann dann auch so Services, Agents und so weiter zur Verfügung stellen oder kann auch eigene Services damit bauen und genau.
Du hast gesagt, ihr versucht auch gerne sozusagen, dass jeder Blue-Collar-Worker anfängt, auch selbst vielleicht Inhalte zu teilen oder zu sagen, ich identifiziere mich, ich kommuniziere, ich engagiere mich. Muss der Content irgendwie moderiert werden? Also passiert es auch mal, dass Werner irgendwann sagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt von Porsche zu Audi, hat noch jemand Bock mitzukommen? Bitte liken.
Ich glaube, den Leuten ist schon klar, dass das eine Unternehmens-App ist. Deswegen, wir haben eigentlich keine Shitstorm-Probleme oder sowas. Muss man ehrlich zugeben. Das gibt es so gut wie nicht, weil allen klar ist, okay, ich halte mich hier im Unternehmen. Aber wir haben auch viele Moderationsfunktionen, mit denen man auch so Themen einfangen kann oder abfangen kann.
Es ist erstaunlich, wie gut die Leute sich im Griff haben im Internet, wenn sie mit Klarnamen da zu sehen sind, ne?
Es ist wie Tag und Nacht, ja. Und das ist auch der Riesenunterschied, ne? In der WhatsApp-Gruppe, das ist der private Bereich, da wird es auch für einen Arbeitgeber schwierig, irgendwie Sachen zu unterbinden. Und das ist halt, das gibt das dem hier einen gegebenen Raum.
Wenn ich jetzt, was war zum Beispiel eine Firma aus dem Handelsbereich, die bei euch ist?
Rossmann, Rewe, Penny,
okay.
Norma.
Haben die dann nochmal andere Herausforderungen als ein Porsche? Also müsst ihr jede Flip-Installation nochmal stark individualisieren oder erwächst sich das einfach aus der Nutzung?
Die Anforderungen haben Überschneidungen, sind aber schon nochmal, unterscheiden sich schon nochmal. Ne? Also so im Retail-Bereich geht es auch oft sehr ins Task-Management, teilweise also einfach sehr operative Dinge, würde ich sagen. Das ist bei Manufacturing-Kunden ein bisschen, unterscheidet sich das ein bisschen. Spielt zum Beispiel Task-Management und so nicht so eine große Rolle. Und also schon unterschiedliche Needs, aber so, dass wir halt sagen, wir haben eine gute Überschneidungsfläche und können auch beide Verticals einfach sehr, sehr gut bedienen. Ne? Also das sind für uns unsere Retail, Manufacturing, Healthcare sind schon Verticals, die für uns, wo wir sehen, der Need für den Nutzer ist einfach enorm und der Bedarf und damit auch der Value für die Firma und dadurch gibt die Firma auch gerne dafür Geld aus, weil es halt zum ersten Mal können sie die Mitarbeiter mitnehmen auf dem Weg der Digitalisierung. Ne? Das sind die IT-Abteilungen geben Riesenbudgets für alle möglichen Sachen aus und vergessen eigentlich, dass die Wertschöpfung auf der Fläche stattfindet oder die Wertschöpfung mit den Blue-Collar-Workern auch in der Kundenerfahrung sich eigentlich widerspiegelt. Ne? Und was sind die wichtigsten Sachen? Wertschöpfungskette und Customer Experience. Und da sind einfach Frontline-Worker absolut key. Und die mitzunehmen, die richtig zu, also pre-boarden, onboarden, Learning an die zu bringen, tägliche Informationen, Kommunikation mit Livestreams zu informieren, Aufgaben zu verteilen, die in die HR-Systeme zu integrieren, bis auch dann AI an die Mitarbeiter zu bringen, sodass sie nicht mehr wissen, wo steht denn irgendwas, sondern sie können einfach nur noch reingeben, hey, wie funktioniert, was mache ich bei Fehler 404? Ja. Können Sie mit einer Chat-Nachricht oder per Voice fragen und kriegen sofort eine Antwort und sind damit direkt up to date und kriegen eigentlich alles, was das Unternehmen an Wissen hat. Und das ist gerade, glaube ich, so in der Generationsübergang. Ne? Wir haben jetzt gerade so die Boomer, die langsam ausfaden. Zu wissen, wo etwas steht, war in der Vergangenheit ein Riesenvorteil. Das wird es morgen nicht mehr sein. Und das ist es mit uns heute auch schon nicht mehr. Ne? Also wir binden alle Datenquellen an, die so ein Unternehmen hat. Und dann kann der Mitarbeiter auf der Fläche einfach nur noch reintippen, wie viele Paletten gibt es noch im Lager, wie viele Paletten kann ich noch, also oder wie viele Paletten kann ich aufeinander stapeln, gibt es da ein maximales Limit oder keine Ahnung was. Also, genau.
Ihr benutzt wahrscheinlich Flip auch in eurem Unternehmen. Wenn du das jetzt öffnen würdest, was würde jetzt irgendwie oben drin stehen? Irgendwie eine Nachricht vom Geschäftsführer, fleißige Woche an alle oder was? Wie, wie, Wie stellt sich da der Startbildschirm gerade da, wenn ich euer Flip öffnen würde?
Ich habe es gerade offen. Eine Nachricht von unserer Head of Product, von der guten Doris, die gerade die neuen Features in Q4 ankündigt. Die sagt, was da alles Spannendes denn kommt.
Mhm. Und dann kann ich irgendwie liken, kann fragen, kann kommentieren, kann irgendwie Herzchen schicken und so weiter, ne?
Genau. Und die hat das in ein nettes Video verpackt, wo die ganzen Product Manager quasi ihre Erneuerungen vorstellen.
Du hattest eben erwähnt, dass ihr The Bot Platform oder so gekauft habt.
Ja.
Und dass ihr so ein bisschen angefangen habt, auch Dinge den internen ITs abzunehmen, die sie vielleicht nicht ganz so easy machen. Du hattest als Beispiel genannt, jeder baut zwar sein eigenes GPT, aber dann kriegt man die Leute nicht in die Nutzung, weil das es so keine zentrale Software gibt, wo irgendwie alle Firmentools irgendwie gut angebunden sind. Ihr habt, glaube ich, Geld aufgenommen, um unter anderem auch so Sachen wie so Unternehmenszukäufe zu machen. Was sind für dich die dicken neuen Bretter, die du bauen willst, oder die großen Ergänzungen, Erweiterungen, die nicht mal eben in so einem Quartal hinzugebaut werden, sondern die wirklich strategisch entweder durch Käufe oder durch sehr große Projekte jetzt in den nächsten 1-2 Jahren kommen sollen?
Wir sind sehr gut in der Produktentwicklung. Wir sind sehr, sehr schnell. Deswegen, manche Sachen kommen auch in Quartalen, muss man ehrlich zugeben.
Du hast gegründet ungefähr mit 28 oder so? Nee, ein bisschen jünger, ne? 26 oder so?
Ja,
genau. Was hast du für einen Hintergrund?
Ich habe davor bei Porsche das Process Mining Team oder das Data Science Team aufgebaut. Mhm. Genau, und habe mal ursprünglich Wirtschaft studiert. Mhm. Genau, aber habe schon mein Leben lang programmiert.
Hast du die erste Version oder die ersten Funktionen selbst programmiert?
Ja. Also mein Mitgründer und ich und zwei andere am Anfang haben noch die ersten Sachen hingehackt.
Und war Porsche noch eins der ersten Kunden, die gesagt haben, wir probieren das mal aus?
Ja, Porsche war einer der ersten Kunden.
Toll, aber sind nicht Gesellschafter?
Sind nicht Gesellschafter, nee.
Ja, sehr gut. Ihr seid sehr gut im Produktmanagement oder im Abarbeiten eurer Roadmap, in Produktentwicklung, hast du gesagt. Und ich hatte gefragt, was für große Themen kommen. Da hatte ich jetzt noch nicht zu Ende zugehört.
Wir werden in Q4 das klassische Internet auch ersetzen bei den Unternehmen. Also werden es ermöglichen. Wir glauben, dass das Internet tot ist. Wir glauben, das Internet hat eigentlich keine Zukunft. Es hat auch noch jemand, also früher
gab es. Hat nie richtig gelebt, ne?
Es hat noch nie richtig gelebt, dann gab es die
Social Internet. Aber es war sehr teuer. Also ich habe immer das Gefühl, Intranet-Webseiten kosten so viel wie normale Webseiten, weil sie hinter einem Login liegen.
Das kann gut sein. Und wenn man sich die Nutzungsraten von den klassischen Internetsystemen anguckt, ob normales Internet, Social Internet, was auch immer, wir glauben sehr stark, dass das eigentlich tot ist. Und sich alles sehr stark wir glauben an das Prompt-Based Intranet. Quasi, du gehst rein, du hast eine sehr gute Home-View-Übersicht, wo du alles findest, was du brauchst. Aber du hast vor allem in der Mitte eine sehr starke Prompt-Bar. Du kannst direkt prompten und hast quasi alle deine Services direkt at hand. Mhm. Und das ist das, was wir gerade releasen, hier ins Q4. Und damit werden wir auch viele Kunden auf der Intranet-Ebene servicen. Und genau, arbeiten viel an diesen AI-Themen. Also haben so ein AI-Gateway, wo du halt alle deine Services sehr einfach andocken kannst. Ne? Du kannst dein eigenes selbstgebautes GPT, du kannst von Salesforce deine Agentforce oder deine Workday oder SAP Joule Agents da sehr leicht andocken. Und damit musst du nicht mehr wissen, zu welchem Agent gehe ich eigentlich, was ja auch wieder gerade so passiert bei den größeren Unternehmen, sondern du gibst das einfach einmal in die Prompt-Bar ein und hast eigentlich alles. Und genau, das ist das, wo wir dran glauben, wo sich die Zukunft hinbewegt. Ne?
Trainiert ihr eigene Systeme oder sagt ihr, das ist viel zu teuer, ändert sich viel zu schnell, wir nutzen lieber über API oder über Open Source Modelle von den großen Anbietern und setzen dann da unsere Magic dahinter ein?
Genau, das ist, was wir machen. Also wir trainieren keine eigenen Modelle, wir nutzen, es kommt jeden Monat irgendwas anders raus, wir setzen immer auf das beste und schnellste Modell und wir bringen unsere Magic durch das richtige Prompt Engineering, durch vor allem das an den Mitarbeiter zu bringen und das zugänglich zu machen und vor allem auch den gesamten Kontext. Ne? Also der Mitarbeiter hat sein Profil mit seinen Attributen, mit gleichzeitig, wir haben auch diese ganzen anderen Informationen, den ganzen Kontext, was den Mitarbeiter interessiert, wo er sich mit beschäftigt und so weiter und können deswegen auch den Content perfekt auf ihn zuschneiden.
Wechselt ihr manchmal zwischen zum Beispiel einem Monat OpenAI, nächsten Monat Gemini oder so?
Genau, also wir sind modelagnostisch. Wir setzen immer auf das Aktuellste und Beste. Mhm. Und deswegen, wir haben inzwischen auch, oder sind auch dabei, verschiedenste Modelle für den unterschiedlichen Use Case einzusetzen, was halt, weil manche haben Stärken und Schwächen dort und manche dort. Und wir probieren das beste Modell eigentlich für den Case einzusetzen. Genau. OpenAI baut gute Modelle, aber es gibt auch viele andere, die sehr viel bewegen. Ja.
Findest du es beleidigend, falls Leute sagen, ihr seid nur ein Rapper für die LLMs?
Überhaupt nicht. Keineswegs. Man könnte auch sagen, OpenAI ist ein Rapper
über die
Cloud. Ja. Über die Azure, ja, genau. Also die Frage ist immer, wo ist eigentlich der Value? Ne? Und du kannst schon mit uns, über unsere Flipflows, kannst du richtig geile Prozesse auch darüber abdecken.
Mhm. Was ist ein Flipflow?
Flipflow ist, das ist das, was wir auf der Bot-Plattform gebaut haben. Da kannst du im Endeffekt, wenn du keine Systeme hast, keine System of Records, also keine HCM oder so, kannst du da selber eigene Prozesse damit bauen. Auch wenn dein System vielleicht alt ist, du hast ein Schichtplanungssystem, das ermöglicht noch keinen Schichtwechsel oder sowas, kannst du mit einem Flipflow quasi einen Schichtwechsel bauen und antriggern und solche Sachen. Und das bietet extrem viel Mehrwert für die Firmen. Und das heißt, du musst nicht dann komplette IT-Landscape erneuern, sondern du kannst extrem viel durch diese Flows dazufügen, die einen großen Value für den Endnutzer bringen und auch für dich fürs Business.
Ja. Gerade in Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden gibt es ja auch mal Betriebsräte. Ist das nochmal ein besonderes Level an Komplexität, wo du sagst, oh, lieber einen halben Umsatz in den USA dazu als dreimal so viel Umsatz wie in Betriebsratsland Deutschland?
Das Spannende ist ja, man kann ja immer sagen, die Regularik ist irgendwie, die handicapt einen. Ne? Es gibt ganz viele Unternehmer, die das immer, die DSGVO, die Betriebsräte und so weiter. Für uns als Softwareanbieter ist das, glaube ich, eher ein großer Vorteil, weil die großen Unternehmen auch in den USA sind auch in Deutschland aktiv und müssen deswegen auch DSGVO-konform sein und müssen deswegen auch betriebsratskonform sein. Deswegen, Datenschutz ist im Core bei uns, weil die Leute müssen uns vertrauen, dass wir mit ihren Daten umgehen. Deswegen, das steht ganz oben bei uns. Und gleichzeitig, wir sind auch betriebsratskonform. Wir sind ursprünglich aus Porsche entstanden. Porsche hat eine sehr starke Betriebsratshistorie. Und wir haben ganz viele Funktionen für Betriebsräte, wo wir die mitnehmen können. Und auch Gewerkschaften sind auch selbst Kunden bei uns. Und deswegen, wir kennen uns da sehr, sehr gut aus und sprechen auch die Sprache, haben aber auch die Funktionen. Haben gerade da zum Beispiel auch ein ganz spannenden Artikel bei uns im Blog mit dem Roman Zitzlersberger, der früher mal IG Metall-Funktionär war.
Was wäre das Learning in 3 Bullet Points aus dem Beitrag?
Ich glaube, die Betriebsräte mitnehmen. Mhm. Ich glaube, den Value aufzeigen, den AI bringt. Wir haben keine Wahl. Ne? Also morgen wird AI in jedem Bereich, in jeder Funktion eine große Rolle spielen. Und wir können uns jetzt überlegen, gehen wir da mit oder gehen wir nicht mit? Aber wenn wir nicht mitgehen, dann im Endeffekt haben wir keine Relevanz mehr morgen. Und das ist schon, das ist auch das, was wir unseren Kunden mitbringen. Könnt ihr super schnell und einfach AI-Funktionen an alle Mitarbeiter rausbringen. Gleichzeitig leben wir das aber auch intern. Ne? Also wir sind extrem intern, jede Funktion, die wir haben. Es gibt morgen keinen Marketer mehr, also keine Marketing-Persona. Es gibt morgen nur noch einen AI-Marketer. Und wir glauben, dass sich der Jobmarkt da extrem drehen wird. Und es gibt einfach viele, viele Jobs, die AI da schon, vor allem in der kreativen Branche, erstmal sehr stark unter Druck bringen wird und auch die Mitarbeiterin, die wir heute haben, da viel effizienter machen wird. Aber man braucht nicht mehr 2 Wochen, um irgendwelche Logo-Drafts zu machen. Ne? Das kann man heute in 2 Minuten, kann das ein jemand, der nicht Designer ist, kann das tun. Und das heißt schon, man muss sich, ich glaube, dass wir, also die Talente, die wir haben, alle brauchen werden. Also wir werden deswegen kein Personal abbauen, aber wir sehen, wir haben ein ganz klares Mantra in die Richtung, wir wollen 30% mehr effizient sein und treiben das sehr stark voran und sehen auch schon extrem gute Ergebnisse und hat aber viel auch, also das ist ein Movement, nennen wir das intern. Und das heißt, das hat viel Enablement, das hat viel Culture Binding. Wir wollen eine AI-Culture aufbauen und die Leute da mitzunehmen. Und das funktioniert. Wir sind natürlich jetzt relativ klein noch. Da ist das relativ einfach, aber wir haben auch viele Kunden, die das machen und die das extrem gut machen. Ne? Also das muss man schon sagen. Also
kann man die nennen? Also gibt es da so.
Ja, also ich glaube schon, man kann einen guten Shoutout auf jeden Fall mal einen Bosch machen, die extrem gute Arbeit machen. für die Größe das sensationell hinbekommen.
Es gibt sozusagen neben dem Unternehmertum und neben den Erfolgen, die du so machst, gibt es auch so ein paar allgemeine AI-Themen. Das eine sind wir jetzt ein bisschen Hype reingerutscht. Es gibt schon die Wahrnehmung, dass gerade so Berufseinsteigern es nicht einfach gemacht wird, weil ein AI schon so weit ist, viele Jobs zu machen, die man bisher eher Entry-Level-Menschen gegeben hat. Das fand ich bisher relativ plausibel. Habe jetzt aber gerade diese Woche ein Research-Ergebnis von der Yale-Universität gesehen, die sagen, der Arbeitsmarkt in den USA zeigt bisher keine messbaren AI-Effekte, dass Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit durch AI steigt. Alles, was irgendwie da zu sehen ist, kann durch andere Faktoren erklärt werden. Aber seit der Einführung von GPT verläuft die Veränderung im Jobmix nicht anders als vorher. Was ist so dein Stance zu dem Thema?
Ich glaube, das hängt super von den Rollen ab, ne? Also Frontline-Worker, Blue-Collar-Worker, die werden immer mehr gebraucht. Gerade wenn man sich das in Deutschland anguckt, der Need dafür ist unfassbar. Ich glaube, das sieht man, wenn man essen geht und einfach in jedem Restaurant hängt inzwischen Suche, Aushilfskraft, Suche, Kellner etc. Der Bedarf ist absolut riesig. Gleichzeitig, glaube ich, wird es schon Rollen geben, die unter Druck kommen. Das sind so Analystenstellen bei irgendwelchen Finanzinvestoren, die so klassen Research machen, oder es sind junge Anwälte. Ja. Die werden es, glaube ich, brutal schwer haben in der nächsten Zeit. Gleichzeitig glaube ich aber auch, also es gibt ja, in den USA gibt es, die sind ja immer sehr, sehr groß in ihren Ankündigungen und sagen, ja, man muss keine Softwareentwickler mehr einstellen und was weiß ich. Ich halte das für den dümmsten Fehler überhaupt, weil gerade die junge Generation natürlich sehr offen ist, die AI-Tools zu adaptieren. Man braucht immer einen gesunden Mix im Unternehmen und in der Organisation. Also nicht junge Mitarbeiter einzustellen ist das Blödeste, was man machen kann. Ich glaube, die Softwareentwickler werden auch morgen gebraucht. Möglicherweise nicht mehr, man braucht halt nicht mehr irgendwie 20, sondern nur 15 dafür, weil die vielleicht etwas effizienter sind durch diese ganzen Tools. Aber wenn man noch was studieren kann mit gutem Gewissen, dann ist das auf jeden Fall Informatik.
Ja, spannend.
Und diese ganzen Vibe-Coding-Hypes, die sind, also Vibe-Coding ist lustig und das ist, glaube ich, sind sehr gute Tools fürs Prototyping und das Product-Management und so weiter. Aber damit baut man immer noch keine App, wo man auf den kompletten Rewe ausrollen kann. Ja.
Also mal gut zu hören, dass jemand sich so festlegt und vor allem auch jemand, der einen SaaS hat und irgendwie eine dreistellige Anzahl Mitarbeitender hat, dass du sagst, wenn man etwas mit gutem Gewissen anfangen kann zu studieren, ist es immer noch Informatik. Toll.
Ich glaube, es sind auch die anderen. Also ich glaube, der klassische Maschinenbau, weil der Automotive-Bereich in Deutschland natürlich schon sehr leiden wird jetzt. Und die Chinesen, das natürlich ein Dogma ist, dass das Automobil in Zukunft aus China kommt, zumindest von der chinesischen Regierung. Da wird es natürlich stark in Wettbewerb gehen. Ich glaube, so klassisches Maschinenbau ist vielleicht jetzt nicht das beste Studium, aber
ich glaube, es gibt
trotzdem
deutlich über 100 chinesische Automarken inzwischen.
Genau, also das günstige Automobil wird in der Zukunft wahrscheinlich aus China kommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das vielleicht durch irgendwelche Regulariken oder durch Datenschutzthemen, weil diese ganzen Autos ja auch inzwischen Mikrofone und so weiter haben.
Ja.
Vielleicht ergibt sich dadurch was, das wird man sehen. Ich glaube aber, was wir haben in Europa, das ist sehr, sehr starkes Domänenwissen, ne? Und das ist unfassbar wertvoll. Und das ist schon, wir haben das jetzt jahrelang in amerikanische Clouds gepumpt, trotz Patriot Act und diesen ganzen Sachen. Und ich glaube, da wir sehen gerade schon einen starken Schwung auch der Souveränität, wo es ganz stark in diese Richtung geht. Wir Daten sollen wieder in Europa bleiben und wir haben ganz spannendes Wissen, wir haben ganz spannendes Daten, wir haben ganz spannendes Know-how. Mhm. Wir müssen auch gucken, dass das bei uns bleibt, dass wir in der Zukunft noch wettbewerbsfähig sind. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz starken Drall, gerade in diese Richtung. Ja.
Haben amerikanische Unternehmen eigentlich ein Problem, wenn sie sagen, ich fütter meine Daten bei einem deutschen Unternehmer in die Cloud?
Nee, wir haben sogar amerikanische Unternehmen, die das unbedingt wollen. Wofür Deutschland schon noch steht, ist für Qualität, Vertrauen und Seriosität. Und deswegen, wir hören oft, dass das ist wirklich für uns, ist die DSGVO ein Vorteil. Weil die amerikanischen Unternehmen sagen, wir sind auf der ganzen Welt aktiv. Auch in Europa und vor allem auch in Deutschland. Wir müssen diese Standards einhalten. Und deswegen arbeiten wir sehr gerne mit deutschen Firmen zusammen, weil die höchste Messlatte da einfach haben. Und deswegen, das ist am Anfang, wenn man eine Firma gründet, ist es eine Herausforderung. Wenn man in der Skalierungsphase ist, dann ist das ein sehr, 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 sehr großer Vorteil eigentlich auch. Ja.
Hilft Flip auch bei Entscheidungen, wenn ich drei Bewerbungen bekomme, welche davon am besten zur Stelle passt?
Nee, wir sind kein ATS. Also wir docken an System of Records an, aber wir sind wir sind jetzt kein, wir haben jetzt kein Bewerbungsmanagement.
Es gibt auch zwei Studien aus diesem Jahr. Die eine hat rausgefunden, bei genau gleichen Qualifikationen bevorzugen LLMs zu 56% Frauen und dann zu 44% Männer. Also wenn alles gleich ist, tendenziell sagt eine LLM, lad mal lieber die Frau zum Vorstellungsgespräch ein als der Mann. Und das Zweite ist, dass HR-Tools besonders gern Bewerbungen bevorzugen, die auch mit AI geschrieben wurden. Also, dass da so leichte Biases immer drin sind, dass, na, ihr seid kein Bewerbungsmanagement-Tool, aber gibt es auch in den Funktionen, die ihr bei Flip eingebaut habt, immer wieder Sachen, wo ihr sagt, so, ah, wir müssen auch wirklich so ein bisschen R&D betreiben, immer wieder zu gucken, ist da irgendwo auch in unserem Unternehmen ein Bias drin? Also hältst du das für notwendig und gibt so Beispiele, wo du sagst, da haben wir in der Vergangenheit auch gemerkt, dass selbst bei so Kommunikationsthemen mit AI muss man immer ein bisschen aufpassen.
Ja, also ich glaube grundsätzlich das Prinzip Shit in, Shit out, das Prinzip gilt, das gilt immer noch. Das ist ein allgemein gültiges Thema. Ne? Wir sehen schon viele Kunden, die unfassbar viele Daten haben, die unfassbar schlecht strukturiert sind. Und wir sind da schon, also unsere Ergebnisse sind immens besser als klassische Enterprise Searches. Das schon, aber trotzdem, da gibt es natürlich auch gewisse Limits. Wir sehen vor allem, dass Content generell viel einfacher strukturiert werden muss. Ne? Also früher hast du so Internetseiten super schön gemacht, mehrspaltig, was weiß ich. Das wird es in Zukunft alles nicht mehr geben. Die Überschrift wird wie ein Prompt sein, sehr textlastig, sehr einfach, sehr simpel geschrieben, sodass ein LLM maximal effizient da durchgehen kann und das rausspielen kann. Und das wird eine gewisse Zeit brauchen, bis die Unternehmen sich darauf umstellen, aber das wird die Zukunft des Content sein. Ja. Dieser Content, der super Hochglanz poliert und wo jeder Bereich im Intranet seine eigene Seite pflegt und irgendwelche Teambilder und was weiß ich, sich da verkünstelt, das wird es nicht mehr geben, weil der Bedarf nicht mehr da ist, weil im Endeffekt durch das Prompting die Secondary Sources im Endeffekt an Relevanz verlieren und deswegen ist es besser, diese Sourcen sehr einfach zu gestalten. Mhm. Grundsätzlich, glaube ich, hat AI schon immer ein Bias und ich glaube auch, dass, wenn man sich die Bewerbung anguckt, ich glaube, es ist sehr zu empfehlen, ist, wenn man seine Bewerbung mit AI optimiert, zumindest, also so ein Hack, der sehr, sehr gut funktioniert, ist, die Stellenbeschreibung zu nehmen, mal den eigenen Lebenslauf daneben zu nehmen und mal sich selber zu fragen oder ChatGPT zu fragen, wie gut passt denn das? Entweder führt das dazu, dass man sich vielleicht doch nicht bewirbt, oder es führt dazu, dass man sich auch mit so cleveren Fragen wie, welche Fragen könnten mir im Bewerbungsgespräch gestellt werden? Und solche Sachen kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut einfach darauf vorbereiten. Und das ist das, was wir auch Bewerbern immer empfehlen. Grundsätzlich, wir wählen nicht mit AI. Wir probieren das, weil wir diesen Bias auch nicht wollen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also wir machen Bewerbermanagement noch von Hand, weil wir glauben einfach, es ist ein großer Wert da drin. Mhm. Obwohl wir unfassbar viele Bewerbungen kriegen. Ne? Also wir sind für die Teamgröße kriegen wir also eine sehr, sehr große Anzahl an Bewerbungen. Ja.
Fällt dir noch ein, was so der kreativste Use Case ist, den Leute vielleicht auch gerade die operative Workforce mit Flip schon mal gemacht hat, wo du sagst, das ist ja witzig, ich bin vielleicht nie drauf gekommen, dass jemand unsere Software dafür nutzt.
Oh, wir intern haben ein Bierbestellbot. Man kann sich so eine Biersorte über einen Agenten bestellen hier für den Bürokühlschrank. Das hat sehr guten Anklang gefunden, muss man echt zugeben. Ich glaube, das ist so, alles, was möglich ist, passiert auch. Ne? Mhm. Und das ist nicht immer nur gut. Ne? Also wir glauben, dass AI diese ganz viele Bereiche disruptieren wird, aber nicht alles, was passiert, ist auch gut.
Ja.
Dass man den Weg trotzdem gehen muss, ist aber auch klar. Und so sehen wir halt die Zukunft. Und da gibt es Anwendungsbeispiele von hier bis Timbuktu. Ne? Also,
Ganz, als du das gerade mit diesem Bierbot erzählt hast bei euch, ne, klappt es wahrscheinlich ganz gut. Man hat kürzlich versucht, mehrere Vending-Machines komplett mit LLMs laufen zu lassen und die einfach mal so 500 Transaktionen komplett im Freiflug gelassen, ohne irgendwie einzugreifen, um mal zu gucken, was passiert. Und da sind dann so Sachen passiert, wie das für mehrere zigtausend Euro die LLM dann irgendwie Sachen nachbestellen wollte oder für, glaube ich, eine halbe Million Dollar die LLM dann irgendwie Beratung einkaufen wollte im Sales oder teilweise für $10 Input $100 Gutscheine verkauft hat oder sowas. Also wo man auch so sieht, so ah krass, wenn da so ein bisschen noch Supervision fehlt oder vielleicht auch schlechte Guidance fehlt, dann geht da in ganz, ganz wenigen Schritten geht das dann wirklich so off the rails. Und insofern finde ich das auch plausibel und finde ich für mich logisch zu hören, dass du sagst, bei ganz vielen Themen setzen wir eher AI ein, weil es uns irgendwie schneller, besser, schöner, hübscher macht. Aber bei so zentralen Sachen und sogar auch bei der Auswahl von Kandidaten ist das halt Menschensache. Und ich glaube, das ist ein ziemlich gesunder Mix. Das hört sich für mich besser an als Unternehmen, die sagen, wir wollen die Ersten sein, die drei Abteilungen nur mit AI-Agenten laufen lassen.
Genau, also ich glaube, die Logo-Vorschläge von morgen oder irgendwelche Visuals, ich glaube, die muss man nicht mehr selber bauen, sondern die kann man erstmal draften und baut dann die Sachen richtig, wo man weiß, die Richtung, wo es in die Richtung geht. Gleichzeitig, man muss jetzt auch, ich glaube, das komplette Intranet oder alle Plattformen, die man hat, zu durchsuchen nach irgendwelchen Infos, dass das nicht sinnstiftend ist und dass das keine Aufgabe ist, die ein Mitarbeiter unbedingt machen muss, ist, glaube ich, auch klar. Und dass da AI super helfen kann und das extrem beschleunigt oder auch die Prozesse von bis Urlaubsbuchen und so sehr, sehr einfach macht, ne? Also extrem helfen kann. Das ist klar, wo und ich glaube, das Beste ist immer einfach noch das Gehirn einschalten, ne? Grundsätzlich, ich glaube, man kann eine gute Richtwert ist einfach. Ist das ein Prozess, den man selber nicht als wertstiftend erachtet? Wenn das der Fall ist, dann ist wahrscheinlich das sehr prädestiniert für AI. Dann kann man sich das mal angucken, ob das nicht ein Prozess ist, den man damit optimiert.
Jetzt haben wir über Flip gesprochen, über AI, über Unternehmen. Gibt es ein Thema, das jetzt heute oder generell so ein bisschen unterrepräsentiert ist, wo du sagst, eigentlich möchte ich darüber viel mehr sprechen oder das ist ein wichtiges Thema, was man eigentlich nochmal wissen muss?
Oh, ich glaube, ich habe so zwei Themen, die mir auf dem Herzen liegen. Ne? Das sind einmal die Frontline-Worker. Das sind immer, weil die einfach immer in der Vergangenheit, glaube ich, einfach nicht als wertvoll betrachtet wurden. Mhm. Und ich glaube, das ändert sich jetzt gerade. Das wird jetzt eher eine rare Ressource. Ein guter Vorarbeiter, ein guter Store-Manager und sowas. Die sind unfassbar wichtige Ressourcen, also unfassbar wichtige Teile von dem Unternehmen inzwischen. Ich wollte schon fast Ressourcen sagen, so aus dem Englischen, aber das ist, wir claimen immer, dass das gerade nicht, dass Menschen gerade keine Ressourcen sind. Ich glaube, das Zweite ist so das Thema der Datensouveränität. Ne? Also wir sollten uns in Europa, gerade in einer Welt, die so im Wandel ist und wo so wenig Verlass auch ist, sollten wir ganz vorsichtig sein. Wie gehen wir mit unseren Daten um? Wo gehen unsere Daten hin? Und ich glaube, da findet gerade auch so ein Erwachen statt. Und da sind, glaube ich, so Unternehmen wie die Schwarzgruppe, die ihre eigene Stack Cloud bauen, wie IONOS und so weiter, sind unfassbar wichtig, die einfach einen extrem wichtigen Beitrag zur Digitalisierung von Europa auch stiften. Und genau, also das sind, glaube ich, so Sachen, die in der heutigen Diskussion noch zu wenig rauskommen. Und ich glaube, dass die beiden Sachen sich aber auch ganz arg wandeln gerade. Und das glaube ich, eine ganz spannende Zeit auch für solche Sachen ist. Ja.
Das sind nochmal zwei sehr, sehr spannende oder sehr gute Themen gewesen. Vielen Dank. Benedikt, hat dir das Gespräch gefallen?
Hat mir sehr Spaß gemacht, Christoph. Vielen Dank für den sehr netten Austausch mit dir und den netten Schnack.
Und likewise. Genau. Viel Erfolg für dich, für Flip, für deine Mitarbeitenden, deine Kunden und danke, dass du heute hier warst.
Vielen Dank für deine Zeit.
Dir zu Hause eine tolle Woche. Hat dir der Podcast gefallen, dann schalte nächste Woche wieder ein und dazu klickst du jetzt einfach auf den Abonnieren-Button. Bis nächste Woche also. Liebe digitale Grüße von
Benedikt
und Christoph. Tschüss.
Tschüss.